Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge hier im Real Talk bei der Sendung Global Verbal mit Patrick heute wieder am Start.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem wann du gerade diese Sendung siehst und hörst. Und meine Wenigkeit Silly. Du hast heute ein interessantes Thema vorbereitet. Ich glaube, du hast mir was geschickt. Steuergeld, Steuern, irgendwas mit Steuern? So, genau. Let's go, Feuer frei.
Ja, ich möchte gerne heute mal aufgrund eines Videos, was ich selbst vor kurzem gesehen habe, möchte ich einfach mal die hypothetische Frage stellen, auch an die Community. Sind Steuerzahlungen, so wie wir das gerade im europäischen Raum erleben, sind diese so eine Art Scam? Wie ich darauf komme und was es damit auf sich hat, das soll mein heutiges Thema sein. Vor allem eben auch der Community mal einen anderen Blickwinkel zum Thema Steuerzahlungen zu geben. Aber prinzipiell würde mich natürlich auch mal deine Meinung interessieren. Steuerzahlungen, notwendiges Übel, weil es halt nun mal so ist, oder ist es doch eine Art von Scam?
Okay, let's go. Bin gespannt.
Okay, das war eine Frage.
Was soll ich dazu sagen? Ich kann es nur beschreiben, wie es ist, seitdem ich hier in Dubai lebe. Das sind jetzt schon ein paar Jahre. Als ich meine erste Firma hier eröffnet habe, back in Austria, war ich Angestellter. Das heißt, ich habe mein erstes Business hier in Dubai gestartet. Und als ich meine Firma gegründet habe hier, war für mich tatsächlich nur die Frage, wie lange dauert das? Und wann kriege ich mein Visa? Wann kann ich mir endlich eine Wohnung suchen? Und der PR, der mir damals die Firma gemacht hat, der hat mir dann versucht, nochmal das Thema Firmengründung nochmal schmackhaft zu machen und hat mir erklärt, ich habe hier keine Steuern zu zahlen etc. Und ich habe nicht wirklich hingehört, weil für mich war dann wichtig, hey, kriege ich mein Visa, bevor diese 90 Tage auslaufen? Wie lange brauchst du und wann kriege ich mein Visa? Ne? Und irgendwann habe ich dann registriert, hey, ich zahle hier tatsächlich keine Steuern. Also für mich war das damals, ne, 2016, 17, bevor Dubai diesen Hype, den wir jetzt miterleben, noch überhaupt nicht hatte. Für mich war das damals überhaupt nicht klar, dass ich hier keine Steuern zahle. Das war dieser schöne Nebeneffekt. Nach der Firmengründung, nachdem ich mein Visa hier bekommen habe, dachte ich mir, cool, genial. Und weißt du, was ich mit meiner ersten Rechnung gemacht habe, die ich einem Kunden verrechnet habe und das Geld bekommen habe? Ich bin am Strand gegangen und habe diese Rechnung zerrissen. Okay. Einfach zerrissen. Ich habe das gefeiert. In Österreich muss man 7 Jahre lang eine Rechnung als Selbstständiger aufheben. In Deutschland 10 Jahre. Ja. Und dann hat das Finanzamt immer noch die Möglichkeit, das Recht rumzuwühlen in deinen Rechnungen. Also mein Geschäftspartner, der Frank, hatte eine Firma in Europa. Der hat diese Firma geschlossen, ist mit mir nach Dubai gegangen. 2 Jahre war er schon weg. Kontaktiert ihn der Steuerberater nochmal und sagt, hallo Frank, das Finanzamt möchte nochmal die Rechnungen prüfen.
Herzlichen Glückwunsch.
Frank musste, seitdem die Firma ja schon 2 Jahre geschlossen ist, diese Rechnungsprüfung fürs Finanzamt, also dem Steuerberater, nochmal zahlen, obwohl er die Firma nicht mehr hat seit 2 Jahren. Also wir halten fest, 24 Monate, keine Firma mehr, du bist ausgewandert, bist weg, bist nicht mal in Europa. Aber das Finanzamt kommt nochmal drauf, lass uns nochmal drüber gucken über die alten Rechnungen. Haben nichts gefunden, Frank musste den Steuerberater zahlen.
Klar.
Und nichts passierte, außer dass Frank das Geld gekostet hat. Das heißt, an alle, die in Deutschland, in Österreich selbstständig sind, eine Firma haben und nur überlegen, diese Firma zu schließen und ins Ausland das Ganze zu verlegen oder zu ziehen, das Finanzamt kann und wird rumwühlen. 7 oder 10 Jahre lang, je nachdem, ob Österreich oder Deutschland. Und somit, das war eine lange Antwort, die kurze Antwort ist, ich habe vergessen, was das ist.
Okay. Deswegen steigen wir heute mal ein, vor allem für diejenigen, die das Thema interessiert. Und damit es da keine falschen Interpretationen gibt, möchte ich das an der Stelle ganz klar sagen. Ich behaupte nicht, dass Steuern eine Art Scam sind, sondern ich stelle die Frage, wie ist deine Meinung dazu? Ja? Und deswegen ist es mir wichtig, eben auch an dieser Stelle das nochmal kurz aufzuklären. Was heißt das überhaupt, ja, das Wort Scam? Laut Wikipedia steht hier, unter dem englischen Begriff Scam versteht man jede Art des Betrugs, nicht nur im juristischen Sinn. Umgangssprachlich lässt sich Scam auch mit Abzocke übersetzen. Und um das dann nochmal zu ergänzen, weil das Wort Betrug gefallen ist, der Betrugstatbestand erfasst Verhaltensweisen, bei dem jemand einen anderen durch Täuschung dazu bewegt, über eigenes oder fremdes Vermögen zu verfügen und dadurch einen Vermögensschaden zugunsten des Täters oder eines Drittes herbeizuführen. Und diese zwei Themen haben mich dazu motiviert, das Prinzip von Steuern, egal an welchem Ort der Welt, einfach mal prinzipiell so in Frage zu stellen. Okay? Und das ist mein Thema heute.
Fun Fact an dieser Stelle. Mhm. Hast du das mitbekommen mit Habeck, dass man ihn hätte nicht Idiot nennen dürfen? Nein. Dann ist jemand vor Gericht gezogen, okay, hat Recht bekommen und seitdem darfst du Habeck Idiot nennen.
Ich glaube, ja, stimmt, das kann mich erinnern. Sogar Vollidiot war da
Vollidiot, das Wort. Genau. So, aber Idiot kommt aus dem Griechischen,
okay,
und heißt eigentlich Laie oder Privatperson und das trifft beides auf ihn zu.
Oh, interessant. Okay, also wir wissen ja nie, wo diese Videos hier landen. Wer sich das Ganze anschaut, deswegen war es mir wichtig, von Anfang an nochmal zu sagen, ich stelle einfach nur mal eine hypothetische Frage und möchte jetzt gerne mal drauf eingehen, wie das ganze Steuerkonstrukt in Deutschland funktioniert, beziehungsweise was der Benefit eigentlich natürlich auch ist, für den Staat diese Art von Gelder in welcher Form auch immer einzuziehen. Und deswegen lass uns mal ganz kurz reinschauen, wie und wo ist diese ganze Steuerthematik überhaupt entstanden. Und hier habe ich ein spannendes Thema herausgefunden, nämlich Steuern gibt es schon seit über 5000 Jahren. Und es gab auch hier schon Proteste seit über 5000 Jahren über zu hohe Abgaben und deren ungerechte Verteilung auf das Volk bildeten nämlich allmählich eben systematisch immer unser heutiges Steuersystem. Und der Gedanke, einen Teil des privaten Vermögens dazu aufzuwenden, um öffentliche Aufgaben zu erfüllen, reicht also bis ins dritte Jahrtausend vor Christus.
Wow. Jetzt sag nicht, dass das eigentlich damals schon dem Fußvolk das Geld entnommen wurde, für die, die oben saßen.
Ja, man kennt das ja auch klassisch aus den Filmen um die Ritterszeit, ja, in den Kreuzzügen und so, wo die Könige ihre Soldaten und Krieger in Dörfer schicken und die dann eben beispielsweise eine Kuh und eine Ziege und Getreide und so abgeben mussten und teilweise dann irgendwann auch natürlich Goldstücke und so weiter. Das war schon damals so. Das ist ja heute in einer gewissen Art und Weise nicht anders. So. Soweit also mal vom Prinzip. Das Steuersystem an sich, so wie wir das heute kennen, hat einen sehr, sehr historischen Ursprung.
5000 Jahre alt, wir halten fest.
Ja. Aus meiner Sicht, und ich habe das vor kurzem mal gelesen und ich will das Zitat einfach mal wiedergeben. Auf diesem Zitat stand, Deutschland ist, wenn du für dein Kind keinen Kita-Platz bekommst, aber ab Tag der Geburt eine Steuer-ID.
Ach.
Ja, und das ist auch so. Ich glaube, es dauert weniger als eine Woche ab Geburt des Kindes, bei dem quasi der Brief bei den Eltern ins Haus flattert, mit einer Steuer-ID.
Okay, ich kenne nur eine Emirates-ID hier in Dubai.
Steuer-ID für die Steueridentifikationsnummer. Jetzt sind wir ja überwiegend in Deutschland in der Situation, dass wir viele Arten von Steuern haben. Ja, ich zähle jetzt hier einfach mal ein paar auf. Wir haben die Mehrwertsteuer, die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer, die Lohnsteuer, die Einkommensteuer, Kfz-Steuer, Benzinsteuer, Hundesteuer. Ich könnte jetzt weitermachen. Insgesamt gibt es über 40 Steuerarten in Deutschland.
Wegzugsteuer. Ganz wichtig, wenn du überlegst, Deutschland zu verlassen und du hast eine GmbH, wirst du mit dem Thema Wegzugsteuer auch konfrontiert werden. Wenn du Infos brauchst, lass es mich wissen.
Ganz genau. Über 40 Steuerarten haben wir in Deutschland.
40?
Ja.
Über 40. Das heißt, 40. Die 10 da, was ich jetzt mitzählen wollte, das ist ja nur ein Bruchteil.
Also ich hätte jetzt alle auflisten können, aber das wäre ein bisschen lang gewesen.
Okay.
Die wichtigsten haben wir jetzt genannt, wobei ich sehe gerade, Kirchensteuer habe ich auch noch vergessen. Dazu kommt ja auch noch, dass du im Angestelltenverhältnis übrigens, für alle, die zuschauen, befindest du dich im Angestelltenverhältnis gerade, bist du für den deutschen Staat eine goldene Gans. Weil als Angestellter hast du enorme Schwierigkeiten, etwas zu optimieren. Warum? Ganz einfach, du zahlst als Angestellter gemeinsam mit dem Arbeitgeber, das ist eine 50-50-Geschichte, zahlst du 18,6% deines Bruttoeinkommens in die Rentenversicherung. 14,6% aktuell in die Krankenversicherung, 3,4% in die Pflegeversicherung und 2,6% in die Arbeitslosenversicherung. Und dann haben wir noch das Thema Kirchensteuer für den Fall, dass du nicht aus der Kirche ausgetreten bist.
Warte mal, aber das wird ja nicht freiwillig bezahlt von dem Arbeitnehmer, sondern das wird ja beim Lohn automatisch abgezogen.
Ganz genau.
Nicht, dass der Staat dir hinterherlaufen muss.
Deswegen sage ich ja, bist du als Angestellter für den Staat eine goldene Gans. Und das führt ja auch dazu, dass der Staat der ja die Themen in der Schulausbildung bestimmt, dich in der Schule als Angestellter mehr oder weniger ausbildet.
Und für mich jetzt, wenn ich das von hier aus betrachte, eigentlich bevormundet. Das heißt, der Staat sagt ja, du bist ja nicht fähig, als Arbeitnehmer mir die Steuern zu zahlen. Und deshalb nehmen wir das von deinem Lohn gleich mal weg.
Na, ich würde nicht sagen, dass du nicht fähig bist. Ich würde sagen, dass dem Staat ganz bewusst ist, dass die meisten, wenn sie es wirklich per Überweisung machen müssten, so wie das Selbstständige ja tun.
Da würden viele in Verzug sein.
In Verzug, pleite gehen und sie könnten mit der Situation, mit dieser hohen Steuerbelastung gar nicht umgehen.
Das meine ich ja. Ich glaube, der Staat bezeichnet die Arbeitnehmer als unfähig, deshalb nimm das gleich weg. Wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Kind hast und du wirst getrennt von deinem Lebenspartner und der klagt dich auf Unterhalt, dann wird das von deinem Lohn gepfändet, um sicherzugehen, dass du auch zahlst.
Ja. Weiteres Beispiel, genau. Es kann bis zur Pfändung kommen, je nachdem. Und was jetzt an dieser Stelle die Arbeitnehmer gar nicht so richtig verstehen zum Thema Steuerbelastung, weil für die meisten wird eine Steuerbelastung zwischen, ich würde mal schätzen, 35-42% vorhanden sein. Mal angenommen, du verdienst 50.000 Euro brutto pro Jahr. Okay? Das heißt, du verdienst brutto, zahlst um die 40% Steuern. Dann hast du ein Nettoeinkommen. Und dann fährst du zur Tankstelle und tankst von deinem Nettoeinkommen. Und jetzt haben wir einen Benzinpreis, sagen wir mal, von 2 Euro. Würdest du beim Benzinpreis die Benzinsteuer und die Mehrwertsteuer wegnehmen, würde der Liter Benzin nur 0,75 Euro kosten. Das heißt, du hast hier nochmal so zwischen um die 60-70%, je nachdem, hast du hier nochmal Steuern, die du ja für den Verbrauch von Benzin beispielsweise bezahlst.
Von deinem Nettoeinkommen.
Von deinem bereits versteuerten Nettoeinkommen. Genau. Oder zweites Beispiel, du verdienst brutto 50.000, zahlst um die 40% Steuern, hast ein Nettoeinkommen. Von diesem Nettoeinkommen investierst du 200 Euro pro Monat in einen Investmentfonds für deine private Altersvorsorge, für deine Ruhestandsplanung, was auch immer. Und wenn du jetzt deine Assets verkaufst, zahlst du 25% Abgeltungssteuer auf den Gewinn von deinem bereits versteuerten Einkommen, was du für deine eigene Investition benutzt hast. Nur um das Prinzip mal darzustellen, dass wir uns nicht in einem 30-40%igen Steuersektor bewegen, sondern wenn du die ganzen anderen Steuern noch dazu rechnest, dann haben wir auf einmal ein ganz anderes Bild.
Über 50%. Wie geht's den Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben? Und in Rente sind, also eine wohlverdiente Rente, gesund.
Ja.
Wie sieht es bei denen aus mit der Pension, mit der Rente?
Ja, auch hier gibt es neue Zahlen, neue Statistiken. Wenn du im Durchschnitt 42 Jahre in die Rentenkasse einzahlst, dann erhältst du, wie gesagt, das sind Durchschnittszahlen, eine monatliche Rente derzeit von um die 1.280 Euro im Schnitt. Ja, wenn du im Durchschnitt verdient hast, das sind dann laut Statistischem Bundesamt sind das um die 38.000 Euro brutto circa. Dauerhaft über 42 Jahre, Pi mal Daumen, kommst du auf ungefähr knapp 1.300 Euro Rente. So, und ja, diese Rentenzahlung ab einem gewissen Einkommen, ja, musst du natürlich auch noch versteuern. Das heißt, in Deutschland ist das ja auch so, dass jeder Rentner noch eine Steuererklärung machen muss, definitiv. Ja, weil
aber die Politiker haben ein steuerfreies Einkommen.
Naja, die haben eine Pension. Ne? Die zahlen natürlich als Politiker, als Beamte, haben die einen deutlich geringeren Steuersatz. Ja? Und die Pensionen, die sie da bekommen, die sind natürlich Pi mal Daumen 10-mal so hoch. Ja? Hatten wir schon mal eine Folge, wo wir das erklärt haben. Aber nur damit du das System verstehst, du zahlst quasi eine Zwangsgebühr in die Rentenversicherung ein, um diese dann später, wenn du das Rentenalter erreichen solltest, nochmal zu versteuern.
Habt ihr zugehört, wie er solltest gesagt hat? Mein Onkel ist vor ein paar Jahren verstorben, als die C-Krise anfing. Das heißt, er hat das Leben lang gearbeitet, kam in das Alter rein, wo er Rente kriegt und ist dann verstorben in der C-Krise im Krankenhaus. Niemand durfte rein zu ihm. Er war in einem Vollkondom eingewickelt.
Gibt es ja viele Fälle in der Presse, wo das aufgepoppt ist.
Was ich damit aber sagen wollte, ist, er hat die Rente gerade mal erreicht. Erinnert mich das an den Fall?
Es war bei meinem Großvater nicht anders. Ja? Der ist mit 67 in Rente gegangen, ist mit, ich glaube, 71 gestorben. Der hatte gerade mal 4 Jahre. Ja. So. Das Schlimme kommt aber noch. Also merken wir uns mal das Thema mit der Rentenkasse. Ja? Mhm. Da werde ich euch gleich etwas zeigen, da fällst du vom Stuhl. So. Okay, also. Generell hat der Staat 3 Möglichkeiten, dich inoffiziell zu enteignen. Das eine ist das Thema Inflation. Ja, Inflation ist ja gesteuert auf eine gewisse Art und Weise. Schauen wir uns mal alleine die Zinsanpassungen der Fed an oder der EZB, ja, was da passiert, was das für Auswirkungen hat. Die zweite Möglichkeit sind halt eben nun mal klassische Steuererhöhungen. Ja, schauen wir uns die Krankenversicherungsbeiträge an, Rentenversicherungsbeiträge und so weiter. Jetzt wieder die Anpassung der Besuche in Restaurants von 7% auf 19% und so weiter. Ja, also die zweite Möglichkeit, Steuererhöhungen. Und die dritte Möglichkeit sind Sonderabgaben und Gebühren, wie jetzt zum Beispiel die CO2-Abgabe oder das neue Heizungsgesetz, was da kommt. Das sind ja nichts anderes für den Staat als Geldbeschaffungsmaßnahmen. Ja? Geldbeschaffungsmaßnahmen aufgrund von, naja, im unternehmerischen Bereich würde man sagen, Misswirtschaft. Ja? Wenn ich mehr Geld ausgebe, als ich einnehme, dann habe ich irgendwann mal eine leere Kasse oder bin sogar im Minus. Schauen wir uns mal die Verschuldung in Europa an, schauen wir uns die Verschuldung in den USA an. Diese ganzen Gelder und wirtschaftlichen, finanziellen Situationen eines Landes ist ja katastrophal. Ja, und da musst du ja nur eins und eins zusammenrechnen, wo holt der Staat sich das Geld wieder zurück? Ja, welche Möglichkeiten hat er? Natürlich ist der Steuerzahler der Dumme. So, und das passiert natürlich auch individuell jetzt schrittweise zum Thema Enteignungsmaßnahmen, Vermögensregister und all die ganzen Dinge, die immer mehr aufpoppen. Das Interessante dabei ist, und das ist ganz, ganz wichtig für die Zuschauer jetzt zu verstehen, wie funktioniert das Steuersystem eigentlich vom Prinzip her, und das ist in allen wirtschaftlich starken Ländern gleich. Also in Deutschland, in Europa, in Amerika, in Kanada, in Australien, immer das gleiche System. Und das Prinzip lautet, Angestellte und Selbstständige zahlen die höchsten Steuern. Warum? Weil der Staat vom Prinzip davon ausgeht, dass du als Angestellter und Selbstständiger überwiegend konsumierst. Und Konsum wird immer am meisten besteuert. Das ist das Grundprinzip. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass von den gesamten Steuereinnahmen, die Deutschland hat, nur zwischen 5% und 8%, die Zahlen schwanken ein bisschen, nur zwischen 5% und 8% an Steuern Kapitalgesellschaften zahlen. Also Aktiengesellschaften, GmbHs und so weiter. Der Rest kommt von der eben genannten Zielgruppe, den Angestellten, den Selbstständigen, den Freiberuflern und so weiter. Wenn du das verstanden hast, dann ist natürlich auch klar, was ist der Weg, was ist der Ausweg, ja, welche Möglichkeiten hast du. Und die Gewinner in diesem Konstrukt sind eben meistens Kapitalgesellschaften, weil die einfach steuerlich ganz andere Möglichkeiten haben. Warum ist das so? Ganz einfach. Vielleicht bekommt ihr mit, ja, dass in der Situation, in der wir uns gerade befinden in Deutschland, oftmals Unternehmen seltsame Vorzüge erhalten vom Staat. Für den einen oder anderen mag das etwas komisch sein, etwas unfair, weil sie nicht verstehen, was steckt dahinter. Und das Prinzip ist ganz einfach. Der Staat sagt sich, Moment mal, wenn ich hier eine Aktiengesellschaft habe und die Steuervorteile oder unternehmerische Abschreibungen, die nicht steuerpflichtig sind, ermögliche, ist der Arbeitgeber, in Klammer die Aktiengesellschaft, die GmbH, in der Lage, mehr Mitarbeiter einzustellen. Und je mehr Mitarbeiter er einstellt, umso höher sind natürlich dann auch wieder die Sozialabgaben an den Staat. Deswegen werden eben Kapitalgesellschaften in steuerlichen Situationen deutlich besser dargestellt als der Angestellte oder der Selbstständige.
Das sind dann praktisch die Lieblinge vom Staat.
Sozusagen. Dann kommt selbstverständlich noch dazu, dass unsere Politiker im Aufsichtsrat von unterschiedlichen Unternehmen sitzen.
Hatten wir übrigens in einer Folge. Das Luxusleben der deutschen Politiker findest du hier oben. Guck mal gerne rein. War sehr beliebt bei unseren Zuschauern, Zuhörern, ne, die Folge.
Ja. Und jetzt auf die Frage, ist das Thema Steuern, ist das ein Scam oder nicht? Oder wie kann man das letztendlich beurteilen? Wie fair ist dieses System? Und bevor wir dazu kommen, einfach mal eine relativ leichte Mathematikaufgabe. Wie stabil ist dieses Steuersystem in Deutschland überhaupt? Ja, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland mit der Steuerbelastung der Einwohner und all den Dingen, die da gerade passieren, dass die wirtschaftlich wirklich sich irgendwann mal wieder fangen? Und das ist einfache Rechnung. Wir haben in Deutschland etwa 85 Millionen Einwohner. Abzüglich der Rentner, der Arbeitslosen, der Asylanten und der Kinder.
Der Politiker?
Die sind hier nicht erwähnt. Okay. Bleiben gerade mal 15 Millionen Netto-Steuerzahler übrig.
Wow, die das Land eigentlich
am Laufen bringen. Die diesen ganzen Apparat am Laufen halten.
Ja. Gerade mal 15 Millionen.
Ja. 15 Millionen.
Aber da ist jetzt die Politiker ja.
Die kosten sogar deutlich.
Ja, mehr. Eben. Okay. Ja? Also nur 15 Millionen.
Halten diesen Apparat am Laufen. So. Das bedeutet, du als Arbeitnehmer, um das jetzt mal zusammenzubauen, zahlst etwa 6,5 bis 7 Monate im Jahr Steuern an den Staat, um die restliche Zeit quasi netto zu kassieren. Ja, also wenn man mal die ganze Summe, die du im Jahr verdienst, zusammenrechnet, brutto wie netto, zahlst du die ersten 7 Monate, Pi mal Daumen, einfach eigentlich nur Steuern. Und der Rest des Jahres ist dann für deine eigene Tasche.
Also Patrick hat das gerade wirklich gut auf den Punkt gebracht. Das heißt, du arbeitest 6,5 Monate im Jahr, nur um den Apparat aufrechtzuhalten, also nur für den Staat. Und die restlichen paar Monate bleiben dann bei dir in der Tasche. Weißt du, wie ich den Emiratis hier die Steuern in Deutschland und in Österreich erkläre? Ich zeige dann immer das Video von den Milchschnittenbrüdern.
Ja, genau.
Dann sage ich, das ist die Kindermilchschnitte. Und wenn man die Hälfte davon abbricht und abgibt, das sind die Steuern in Deutschland und Österreich.
Und ich habe schon Videos gesehen von Emiratis, die das erfahren, die das ja nicht kennen, die können das gar nicht glauben. Jetzt kommt der nächste Punkt. Nämlich, ist euch schon mal aufgefallen, dass der Staat offiziell eigentlich so gut wie keine Ausbildung ermöglicht, wie du Steuern sparst? Es sei denn, du wirst Steuerberater. Ja? Aber generell, das Steuerkonstrukt und die Möglichkeiten, wie du Steuern sparen kannst, das erfährst du nicht in der Schule. Ja, und auch nicht in der Uni oder so, ja, sondern da musst du dich schon selbst mit beschäftigen. Und selbst der Steuerberater, den du wahrscheinlich hast, wer bestimmt denn die Ausbildungsinhalte des Berufes des Steuerberaters?
Der Staat.
Natürlich der Staat. Das heißt, was ist denn die Aufgabe des Steuerberaters? Nicht, dich in Steuern zu beraten. Die Aufgabe des Steuerberaters ist, eine korrekte Steuererklärung abzugeben.
Damit der Staat happy ist.
Ganz genau. Deswegen ist auch die Bezeichnung des Steuerberaters de facto eigentlich falsch, weil er berät dich ja nicht. Er ist eigentlich im übertragenen Sinne ein Erfüllungsgehilfe des Staates, damit du oder seine Mandanten in der Lage sind, eine korrekte Steuererklärung einzureichen.
Kennst du den Witz, was würde ein Steuerberater machen, wenn er nach Dubai auswandert?
Nein.
Er wäre arbeitslos.
Selbstverständlich. Ja. So. Was hat das jetzt alles mit dem Thema Scam und Abzocke zu tun?
Jetzt wird spannend. Let's go.
Genau, jetzt komme ich nämlich zum Punkt. Also wenn wir das alles wissen, komme ich nochmal auf das Intro dieser Folge zurück. Nämlich, was hat das damit zu tun? Jetzt pass auf. Wusstest du, dass die Regierung jedes Jahr unfassbar hohe Summen an Steuergelder an andere Länder verschenkt? Das ist ja mittlerweile allgemein bekannt.
Es ist allgemein bekannt, also für die, die nicht Hilfe, ich bin ein Star, holt mich hier raus und DSDS schauen, also für all die anderen, die sich ein bisschen auch im Netz schlau machen, da gibt es sogar eine Liste, wo als Beispiel Deutschland Geld verschenkt und welche Strände und was auch immer sie da mitfinanzieren. Ja, also mittlerweile glaube ich, das wissen die Zuhörer und Zuschauer. Ja.
Okay. Jeder Arbeitnehmer zahlt ja auf eine gewisse Art und Weise Steuern, weil er sie zahlen muss, in das Sozialsystem ein. Nehmen wir mal die Rentenversicherung, die staatliche Rentenversicherung, die du zahlen musst, du kommst nicht drum herum. Die meisten glauben ja, ich zahle das Geld ein und das kommt dort auch an und das wird letztendlich generationsübergreifend genutzt, um die Renten dementsprechend auch an die Rentner auszuzahlen. In den letzten 2 Jahren gab es 3 Vorfälle. Allein im Jahr 2023 hat die deutsche Bundesregierung 600 Millionen Euro aus der staatlichen Rentenkasse entwendet als Sparmaßnahme für andere Dinge. Das heißt, Gelder, die der Arbeitnehmer in seine staatliche Rentenversicherung einzahlen muss, werden veruntreut und für andere Dinge verwendet.
Mach das mal als Inhaber einer Stiftung oder Holding. Nimm das Geld für einen anderen Zweck her. Mal gucken, was das Finanzamt dazu sagt.
Ganz genau. und du kannst nichts dagegen tun.
Wow.
So, das bedeutet, fassen wir mal zusammen, die Steuern, die du in Deutschland zu zahlen hast, werden immer höher. Die Sozialleistungen gleichzeitig werden immer weiter herabgesetzt. Krankenversicherung, Leistungen werden gestrichen, musst du selber zahlen und so weiter. Zum Thema Gas, ja, über Indien, dann doch versteckt, ja, die Waffenlobby, Ukraine, Covid-Kampagnen und all diese ganzen Themen, inklusive dem Luxusleben unserer Politiker. Das funktioniert seltsamerweise. So. Und jetzt nochmal in Bezug zu meiner Ursprungsfrage, Thema Scam und Co. Wo ist für dich als Arbeitnehmer oder auch als Unternehmer, Selbstständiger, wo ist hier eigentlich der Return on Investment?
Boah, da haben wir in der letzten Folge so eine ältere Person eingeblendet, diesen Mann, der sagt, wofür sollte ich dankbar sein? Ich zahle doch die Steuern.
Ja.
Wozu sollte ich noch irgendwie dankbar sein, damit die Polizei nicht an der Tür klopft, sondern nur der Postbote? Es gibt kein Benefit. Also ich kann es von Österreich wirklich bestätigen, wenn du von Wien nach Salzburg fährst, hast du immer eine Dauerbaustelle. Also die Straßen sind, die sind nicht mehr das, was sie mal waren, als Adolf Hitler die Autobahn in Österreich gebaut hat. Ja, ist so, er hat es ja gebaut. In Voestalpine in Linz ist ein Riesenarbeitgeber von Adolf Hitler aufgebaut. Die Sicherheit wurde reduziert. Ich habe es ja schon mal in einer Folge erklärt, als ich mein Motorrad habe im Wohnzimmer parken müssen.
Ja.
Ich habe Angst gehabt, dass meine Ducati über 20.000 Euro Marktwert in der Tiefgarage, die eigentlich durch ein Rolltor gesperrt war, gestohlen wird. Und die Polizei hat mir geraten, ich solle sie doch woanders abstellen und nicht in der Tiefgarage. Ja, was bleibt mir denn im Winter in den 4-5 Monaten? Ins Wohnzimmer schieben.
Ja.
Gegen eigentlich die Regeln.
Oder Hausordnung.
Richtig. Weil ich musste den Tank entleeren. Ich musste gucken, dass der Tank leer ist. Natürlich.
Ja, sonst klar.
Stinkt ja das ganze Wohnzimmer. Ja. Aber was ich damit sagen möchte, ist, die Sicherheit als Benefit in Österreich ist nicht gegeben. Hm. Weiß nicht, wie sieht es bei euch in Deutschland aus? Habt ihr keine Diebstähle?
Kaum.
Ah, okay, gut. Und deshalb, also ich sehe keinen Benefit.
Ich komme da gleich drauf zurück zu diesem, genau zu diesem Thema. Was ist der Benefit? Und normalerweise gehst du davon aus, okay, wir leben in einem Staat, da hast du eben Steuerthemen und du zahlst diese Steuern, um das Gesundheitssystem am Laufen zu halten, für deine Rentenversicherung, die Infrastruktur in Deutschland, Schulen, Straßen, die Sicherheit des Landes, die Bildung und so weiter.
Bildung?
So, die aktuelle PISA-Studie, ja, hat gezeigt, dass Deutschland irgendwie, glaube ich, nochmal extrem abgerutscht ist. Schau dir die Sicherheit an in Deutschland, generell in europaweit. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Paris mit meiner Frau. Und du weißt, wie hier der Flughafen in Dubai ausschaut. Die Flughafen-Dubai-Halle, ja?
Also, jemand, der den Flughafen in Dubai nicht kennt. Mein Tipp, zieh dir weiße Tennissocken an, bevor du nach Dubai fliegst. Zieh dann die Schuhe aus und lauf mit den weißen Tennissocken durch den Flughafen bis zum Koffer. Du wirst sehen, was passiert. Das kann man übrigens auch hier direkt vor der Dubai Mall bei der Fontäne. Mach das in der Früh mit weißen Tennissocken vor der Fontäne, die am Abend halt rumtanzt. Geh da mal rum. Du wirst sehen, die weißen Tennissocken, die wären nicht dreckig.
Also die meisten, die das nicht erlebt haben, die können das nicht glauben. Aber ich komme von Dubai in Paris an. Das werde ich nie vergessen. Ich hole mein Gepäck, gehe durch den Zoll. Die Tür geht auf. Das Erste, was ich wahrgenommen habe, war der
Urin.
Bestialische Gestank. Ich kann es nicht anders sagen. Der bestialische Gestank von alter Pisse. Ja, von Pinkelflecken irgendwo in irgendwelchen Ecken, überfüllte Mülleimer, Graffiti im Flughafengebäude.
Charles de Gaulle.
Ja, genau.
Oh, ja.
Dann Polizisten, ja,
mit
Schusswaffen laufen und patrouillieren durch die Gegend.
Das gleiche bei mir in München. Müllkörbe auch noch, Gestank und Polizisten am Münchner Flughafen. Wer meine Stories hier verfolgt, regelmäßig hat das gesehen, dass ich letztes Jahr gelandet bin. Mich hat das geschockt.
Ja. Mein persönliches Learning aus den letzten 3 Jahren, als ich von Deutschland hier nach Dubai ausgewandert bin, zum Thema Steuern. Wir werden ja alle in einer gewissen Struktur geboren. Ja, wir werden in eine Familie geboren, wir werden in der Stadt, wo wir aufwachsen, wir haben unser Umfeld, aber wir haben auch gewisse Gewohnheiten. Ich war es gewohnt, dass meine Eltern und meine Großeltern und auch ich, wenn ich arbeite, dass man Steuer zahlt. In diese Welt bin ich so reingeboren worden. Und man hat mir das immer so beigebracht, dass das unbedingt notwendig ist, um diese gesamte Infrastruktur eines Landes aufrechtzuhalten.
Und sozial schwache Menschen und für die Rente später.
Ganz genau.
Und so weiter.
Ja. Und das ist eigentlich der eigentliche, auf Deutsch gesagt, mein Fuck, den ich in 3 Jahren jetzt erlebt habe, nämlich...
Ich glaube, das muss ich auspiepen.
Das gibt es hier in Dubai alles gar nicht. Wir haben in Dubai kaum Steuern. Wir haben die sicherste und sauberste Stadt der Welt, die modernste Infrastruktur, beste Schulen, beste Krankenhäuser. Ja, du hast hier alles, was du brauchst. Und das ist so, aus meiner Sicht, in den letzten 3 Jahren, seit ich erlebe, so der Eye-Öffner gewesen, wo ich gedacht habe, die haben mich verarscht. Ja, die verarschen mich.
Die haben in Deutschland mich das ganze Leben lang verarscht. Ich bin verarscht worden.
Genau.
Ja, und das nennt man aber auch im Englischen wirklich Scam.
Ja.
Ich wurde über den Tisch gezogen.
Genau.
Und für alle, die jetzt immer noch nicht wissen, was der Patrick damit meint, ich blende jetzt hier mal die Skyline ein mit einer geilen Mucke. Achtung. Und diese Skyline, sprich diese Stadt, diese Metropole, wurde in den letzten 25 Jahren ohne Steuergeld vom Volk aufgebaut. Die Frage musst du dir eigentlich stellen, wenn du gerade die Podcast-Folge hier siehst oder hörst, wie konnte Dubai ohne dem Volk das Geld aus der Tasche zu ziehen, sprich Steuern oder eben Lohnsteuer, so eine Stadt aus der Wüste rausstampfen? Das ist eigentlich die Frage, die sich jeder stellen sollte. Nicht, dass es in Dubai keine Steuern gibt, sondern wie konnte Dubai, obwohl es keine Steuern gibt, diese Stadt hinstampfen mit diesen Highways, mit dieser Infrastruktur? Wie konnte die Stadt das alles rausstampfen? Und bitte komm mir jetzt nicht mit Öl. Dubai hat kein Öl. Das ist Abu Dhabi. Und wenn du es nicht glaubst, einfach mal bei Google fragen, wie viel Prozent hat denn Dubai Öl und wie viel hat Abu Dhabi und wie viel hat Kuwait?
Ich glaube, die Einnahmen, um das mal auf den Punkt zu bringen, wenn ich berichtige mich da gerne, ich glaube, die Einnahmen durch das Thema Öl in Dubai gesamt pro Jahr liegen unter 25%, glaube ich.
Noch weniger. Ja. Das ist für mich phänomenal. Wie schafft es eine Stadt, alles aufzubauen, ohne den Menschen, dem Volk, das Geld aus der Tasche zu ziehen? Und Deutschland, Österreich, Spanien, Frankreich schaffen es nicht.
Ja.
Also jetzt nur als paar Beispiele.
Und um das auch nochmal an den Punkt zu bringen, ja, wir haben in Deutschland ja momentan eine unfassbar unkontrollierte Einwanderungswelle und die Kriminalitätsrate steigt und steigt und steigt. Die Begründung ist immer, es kommen ja unkontrolliert Leute rein, verschiedene Nationen, verschiedene Religionen, all diese ganzen Themen hatten wir in der letzten Folge auch. Nochmal zur Erinnerung, hier in Dubai gibt es das auch. Unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Nationen, Kulturen, die hier aufeinander prallen.
Genau. Weißt du, wo der Unterschied ist? Nochmal zusammengefasst.
Ja.
Die haben alle einen Reisepass dabei. In Deutschland nicht. Die Leute, die nach Deutschland kommen, haben teilweise keinen Reisepass dabei, weil sie ihren Namen, ihr Alter, Geburtsort, alles verschweigen.
Ja.
Die fangen ja schon mit einer Lüge an, wenn sie in Deutschland ankommen. Hier in Dubai hast du einen Reisepass. Der muss mindestens 6 Monate gültig sein, damit du überhaupt ein Visa kriegst. Du hast am besten Falls hast du einen Arbeitsplatz garantiert. Du hast Geld dabei, um deine Immobilien zu finanzieren oder deine Firma zu öffnen. Das heißt, es kommen hierher Menschen kontrolliert nach Dubai in die VAE. Und in Deutschland, in Österreich ist es umgekehrt. Vor allem in Deutschland. Ich verstehe es nicht, warum Deutschland immer noch dieses Welcome, wir schaffen das, immer noch verfolgt.
Sehe ich ganz genauso, aber lass uns mal jetzt zum Ende der Folge auf die Quintessenz des heutigen Themas kommen und mein Appell an jeden Einzelnen, der hier gerade zuschaut. Dazu kann ich eigentlich mal auch mein Laptop zumachen.
Um Energie zu sparen, ne? Die Grünen freuen sich.
Genau. Ich habe es selbst erlebt und ich bin jetzt seit 3 Jahren hier und ich kann dir sagen, diese ganzen Steuermärchen und die Art, wie ein Großteil in Deutschland dazu verpflichtet wird, gesetzlich Steuern zu bezahlen und der Return on Investment fragwürdig ist. Mein Tipp, du bist kein Baum. Niemand hat dich dazu gezwungen, in dem Land zu bleiben beziehungsweise zu sterben, wo du geboren bist. Okay? Und stell dir mal vor, wie wäre es für dich, wenn du mal als Beispiel 90% deiner Steuern, die du jeden Monat bezahlst, wenn du die einsparen könntest.
Und für die eigene Ausbildung deines Kindes, für deine eigene Privatversicherung, also deine Krankenversicherung selber einzahlst, wo du möchtest und nicht der Staat dir das abzieht und dann gehst du zu einem staatlichen Krankenhaus und der Beamte entscheidet, ob du eine Hüfte bekommst oder dein Knie operiert bekommst oder was auch immer.
Ja, das wollte ich nämlich damit gerade auch sagen. Du sparst dieses Geld ein, jetzt überleg mal, was du damit alles machen kannst. Du kannst dein Kind aus der staatlichen Schule rausholen und lässt es in der Privatschule unterrichten.
Wo es nicht gendern muss und diese Frühsexualisierung erleben muss und irgendwelche Halbnackten rumtanzen in einer Schulklasse. Und wenn die Nancy Faeser schon im Kindergartenalter bring auf Milch. Die richtige Spur bringen möchte.
Ja.
Ich will das jetzt gar nicht hier einblenden, weil sonst wird es echt krass. Aber genau das ist es. Entschuldige, mach weiter.
Du kannst investieren und zwar für dich. Ich meine, rechnen wir das mal aus. Sagen wir mal, du verdienst 4.000 Euro brutto pro Monat. Davon zahlst du knapp 20% in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das sind 800 Euro im Monat. Okay? Mal 12 Monate sind das 10.000 Euro. So, das bedeutet, 10.000 Euro mal 10 Jahre sind 100.000 Euro. Jetzt kannst du das hochrechnen, auf 40 Jahre bist du ungefähr bei 400.000 Euro, je nachdem. Was könntest du mit diesem Geld machen? Wenn du es privat investierst, in Immobilien, in Aktien, in ETFs, in Kryptos, was könntest du damit machen?
Wollte ich gerade sagen, richtig investieren
und
nicht Angst haben, dass der Staat dir wieder etwas wegnimmt, weil du richtig investiert hast und Gewinne gemacht hast.
Ganz genau. Stimmt, wir haben ja hier auch keine Kapitalertragssteuer. Das kommt noch dazu. Ja? Du hast hier Immobilien, die machen im Schnitt zwischen 8-10% Rendite pro Jahr und der Mieter zahlt dir, wenn du das möchtest, die gesamte Miete fürs Jahr auch noch 12 Monate im Voraus aus.
Voraus und du hast auch keine Mietnomaden in Dubai. Wenn der Mieter nicht zahlt, ist er weg. Der kriegt einen Zettel auf die Tür geklebt, hat genau 48 Stunden, um deine Wohnung zu verlassen. Guck mal das Problem mit den Mietnomaden in Deutschland und Österreich an.
Ja, so.
Katastrophal.
Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle sagen, mach mal die Augen auf und überleg mal, dass du immer noch selber dein Leben frei gestalten kannst. Es mag sein, dass du vielleicht ein paar Baustellen hast. Vielleicht hast du einen Kredit oder du bist Arbeitnehmer und hast das Gefühl, du musst irgendwie, du bist an Deutschland gebunden. Nein, die Arbeitsmöglichkeiten hier in Dubai, die Karrieremöglichkeiten sind genauso wie in Europa, wenn nicht sogar noch besser wie hier. Und du hast mit ganz anderen Leuten zu tun. Dein Lifestyle verändert sich. Das Leben hier in dieser Stadt, in diesem Land, ist mit Deutschland nicht vergleichbar. Und wenn ich dann solche Dinge höre wie, ja, ich habe Familie und ich habe Freunde und ich habe dies und ich habe jenes. Ich habe natürlich auch noch Familie und ich habe auch beste Freunde in Deutschland. Aber ich sage dir an der Stelle jetzt mal eine klare Sache. Mein bester Freund, den interessiert das nicht, wo ich lebe und wo ich mich gerade befinde. Der macht mir daraus keinen Vorwurf, weil er sagt, hey, du hast vielleicht eine Möglichkeit, die ich vielleicht nicht habe, aus unterschiedlichsten Gründen, aber mach dein Ding. Und wenn du Bock hast, wenn wir beide Bock haben, dann zoomen wir zusammen. Ja? Die Freundschaft ist nicht davon abhängig, ob der in meinem Umkreis von 10 Kilometern lebt. Und bei deiner Familie ist das ganz genauso. Wenn es deine Familie ist, die wirklich das Beste für dich will und du möchtest dein Leben selbst in die Hand nehmen, um dein Leben wirklich nachhaltig auch für deine Kinder zu verändern, dann mag es am Anfang vielleicht ein bisschen Missverständnisse und etwas, ja, ich sag mal, ich kann den Weg nicht verstehen oder ne, du lässt mich alleine oder was auch immer, aber ich bin da ganz offen. In diesen Zeiten, in denen wir uns heute befinden, könnte es Sinn machen, auch mal ein bisschen mehr egoistisch zu sein.
Man sollte sogar, um die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Und Freundschaft, Familie hängt nicht von der Anzahl der Kilometer ab. Die Entfernung ist nur eine Zahl. Ja. Ich kann mich erinnern, als meine Tante verstorben ist 2022, leider nach der dritten Boosterimpfung, warum auch immer. Ich bin sofort ins Flugzeug gestiegen, weil eben mehrfach nonstop von Dubai nach Wien und nach München Flüge gehen. Ich bin pünktlich zum Begräbnis gekommen, aber mein Cousin aus der Schweiz hat es nicht geschafft. Und da war aber weniger Entfernung als von Dubai aus. Das heißt wirklich, Entfernung ist nur eine Zahl. Und weil du gerade erwähnt hast, dein Freund, ich hatte auch gerade ein super Erlebnis im Februar 2024. Ein Freund von mir ist von Österreich hierher gekommen nach Dubai, sind nach Indien geflogen, haben in Indien eine Motorradtour gemacht. Das ist für mich Freundschaft.
Ja. Und ihr habt die Zahlen gesehen heute in der Folge. Die größte Geldausgabe, okay, also ich wiederhole das nochmal, die größte Geldausgabe deines Lebens sind die Steuern. Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du das von heute auf morgen oder von mir aus geplant in den nächsten Monaten komplett für dich verändern würdest?
Ich sag's dir, wie sich's anfühlt. Unter uns, es bleibt unter uns. Es fühlt sich an, wie wenn eine Fußfessel auf einmal nicht mehr dranhängt. Und weil du dann diese Freiheit kostest, gerade Dubai ist ja, ich meine, nicht jeder muss nach Dubai ziehen. Aber Dubai ist halt ein super Beispiel.
Gibt auch andere Länder.
Genau, weil Dubai es eben aufgebaut hat, wie vorhin schon erwähnt, diese Skyline aus der Wüste rausgestampft, ohne Steuergeld vom Volk, und gibt dir immer noch nach wie vor 2024 die Möglichkeit, auch herzuziehen, die Vorteile, die Benefits zu genießen, die Sicherheit zu genießen, dein Lifestyle und dein Mindset zu verändern. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt. Du triffst hier auf Menschen, die anders denken, die mehr aus dem Leben machen wollen, die vorankommen möchten, die mehr reisen wollen, die einfach die Nase voll haben von dem, was da so abgeht in Europa und vor allem, was die letzten 4 Jahre abgegangen ist. Und deshalb, ich kann es nur jedem, wie du auch schon gesagt hast, ans Herz legen. Ja, wir sind keine Bäume, wir haben keine Wurzeln, wir sind nicht an einen Ort gebunden. Du kannst jederzeit aufstehen, eine Entscheidung treffen, deine Koffer packen und dahin gehen oder dahin ziehen, wo du eigentlich, ich sage das immer so, gerne Urlaub machst, wo du die schönste Zeit deines Lebens im Jahr gerne verbringst. Und das ist oft nicht da, wo du jeden Tag aufstehst und zur Arbeit gehst und über 50% an Steuern zahlst.
Ja. Und zum Schluss auch da bin ich ja sehr straight in meiner Aussage. 2 Dinge, die ich dir damit gerne nochmal ans Herz legen möchte. Nämlich für alle die, die sagen, ja, bei mir geht das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin der Überzeugung, es gibt für jedes Problem, was du hast, eine Lösung. Vielleicht nicht morgen oder in 2 Wochen. Aber gewisse Dinge kann man auch planen. Man kann darauf hinarbeiten, dass sie funktionieren. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, und das war für mich das Entscheidende, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Ich bin der Überzeugung, dass jeder, der hier zuschaut, mir eine Latte an Dingen nennen kann, was ihnen in Deutschland extremst auf den Sack geht. Das Problem ist aber, was du nicht änderst, das akzeptierst du. Und das ist das Problem von den meisten. Sie haben ein Problem, sind etwas mit etwas unzufrieden, meckern und jammern den ganzen Tag, und je öfters und je länger sie meckern, umso normaler wird es irgendwann. Und ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt ist das ursprüngliche Problem plötzlich gar kein Problem mehr, weil man sich daran gewöhnt hat.
Genau. Tony Robbins sagt auch ganz gerne den Satz, du bekommst, was du akzeptierst.
Ja.
Es ist und bleibt dann bei dir. Und du kannst dich noch so oft bei deinem Stammtisch in der Früh beim Kaffee in der Firma mit deinen Kollegen austauschen und sagen, was dir alles am Sack geht. Du bekommst, was du akzeptierst. Und du kannst es ändern. Niemand sonst. Und deshalb mach das, wofür du geboren bist. Jeder von uns liebt Freiheit, jeder von uns liebt Reisen, jeder von uns liebt den Strand, Sightseeing, schöne Autos, flotte Autos, Palmen, leckere Drinks unter der Sonne. Jeder mag das. Und deshalb ist das ja 1 bis 2 Mal im Jahr so gern gesehen, wenn man auf Urlaub fliegt oder fährt. Weißt du, was übrigens Urlaub im Altdeutschen bedeutet? Erlaubnis des Fernbleibens.
Oh.
Ja.
Oh Gott. Woher kommt das Wort Urlaub?
Urlaub ist althochdeutsch und heißt so viel wie Erlaubnis. Der König musste zustimmen, wenn ein Ritter in den Kreuzzug ziehen wollte, denn dann konnte er ja keine Abgaben leisten.
So, vielen Dank, Patrick, für diese Einsicht.
Genau, und jeden, der das Thema interessiert, ihr habt hier unten in den Shownotes habt ihr einen Link, da könnt ihr mit uns jederzeit gerne auch mal einen Termin vereinbaren. Ein gratis Call, wo wir uns einfach mal austauschen über deine Situation. Wo stehst du gerade? Welche Möglichkeiten hast du? Ja, wie könnte man daraus vielleicht ein Konzept bauen, damit auch du dort zukünftig leben möchtest, wo du es dir gerne wünschst, für dich, für deine Familie? Nutze diesen Link, nutze gerne den Austausch mit uns. Wir freuen uns drauf. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wir freuen uns auf das Kommentar. Abonnier den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.
Ich konnte jetzt nichts mehr sagen, es ist vorbei. Nee, vielen Dank für die Folge, Patrick. Sehr, sehr cool, sehr ausführlich. Mhm. Ja, jetzt kann jeder für sich entscheiden, ob das ein Scam ist oder nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich verabschiede mich auch. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund. Das ist das Wichtigste. Und danach reden wir über deine Zukunft.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.